2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Sonntag, den 23. Februar 2025, einige Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach der Auswärtsniederlage bei Mainz 05 vom gestrigen Samstagnachmittag. Ja, wie so oft in den Spielen des FC St. Pauli spielt man gut mit, belohnt sich aber nicht und schießt jetzt zum dritten Mal in Folge kein eigenes Tor, sondern die Treffer fallen durch Yesung Lee in der 67. Minute und durch Paul Nebel in der 90. plus 5. Und so gewinnt eben Mainz 05 auch das Spiel mit 2:0. Ich bin Yannick und meine Gesprächspartnerin kennt ihr schon aus dem Hingespräch, was Kasche geführt hat. Und ich begrüße die Nichte der Cousine von Alex Blessin. Moin Mara.
Hi. Freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, fangen wir doch einfach mal ganz unvermittelt an. Wir hatten uns ja auch gestern kurz versucht zusammenzufinden. Da warst du aber, glaube ich, kurz vor Anpfiff noch ein bisschen busy und hattest viel zu tun. Wie ist denn dein Spieltag so verlaufen gestern?
Ach, mein Spieltag ist eigentlich ganz unspektakulär verlaufen. Das viel zu tun hatte, nicht mit dem Spiel verknüpfte Gründe, weil ich noch Kätzchen von Freundinnen füttern war vor dem Spiel und dabei, es war ungewöhnlich viel Polizei, so vom Sichteindruck, und ich bin da komplett in so einen Vorspielstau quasi reingekommen und war dadurch dann später mit allem als gedacht. Aber ich bin tatsächlich, falls das wichtig ist für den weiteren Gesprächsverlauf, am Ende doch unverkleidet im Stadion gewesen und habe nicht so genau gewusst, was ich mir erwarten soll. Ich hatte mir das vorher nochmal angeschaut mit den Defensiven. Hast du ja sicher auch, also dass eben tatsächlich die zweit gegen die drittbeste Defensive antritt. Und dann kann es ja durchaus auch mal auf so 0-0 rauslaufen. Also ich hätte mit einem Unentschieden mich jetzt gar nicht so groß gewundert, dass es am Ende tatsächlich ein Heimsieg geworden ist. Ist natürlich umso schöner. Und ich fand, dass Viper es in der ersten Hälfte zwar schon gut gemacht hat und dass es auch gut ist, dass der Trainer mit ihm gesprochen hat, was dann die Gründe für die Auswechslung waren, aber dass doch Lee einen größeren Impact so fast von Anfang an hatte nach seiner Einwechslung, als ich das in der Eindeutigkeit erwartet hatte. Und das hat mich für ihn dann schon auch gefreut. Also war natürlich ein positiver Spieltag für mich, zumal, das hatte ich ja auch schon angedeutet, auch noch eine Freundin von eurer New Yorker Fanlandschaft, die ja relativ groß ist, zu Besuch war im Stadion. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich fühle aber auch mit euch, ich habe es schon gesagt, als 05erin kennt man natürlich genau solche Spiele aus vielen, vielen Saisons zur Genüge. Und es ist auch also nicht dahergebappelt, dass ich sehr hoffe, dass St. Pauli am Ende drin bleibt. Das wäre sehr schön. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, pardon.
Ich wollte gerade sagen, da steckt jetzt ganz viel drin.
Kreis.
Genau, dann lass uns doch direkt mal bei der sportlichen Analyse bleiben. Die hast du ja gerade schon angefangen.
Nicht bei den Katzen, okay.
Ja, man hört zwischendurch so ein bisschen eine von deinen auf deinem Schoß schnurren.
Ja, das ist der Hemingway.
Das macht, glaube ich, gar nichts. Nee, genau. Also du warst dann irgendwann auch angekommen und hast ja das Spiel schon angefangen einzuordnen. Von daher würde ich das jetzt einfach schon mal, damit wir es auch ein bisschen hinter uns haben, können wir darüber schon mal sprechen. Ich fand tatsächlich, wenn wir erstmal bei der ersten Halbzeit bleiben, St. Pauli unglaublich stark oder überraschend stark. Ja. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet, dass wir da so auch die Räume bekommen von euch, da uns offensiv zu zeigen. Leider hat sich aber auch wieder gezeigt, dass wir damit nicht ganz so viel anfangen können. Aber ja, wie überrascht warst du, dass da eher St. Pauli die spielbestimmende Mannschaft war, zumindest in den ersten 45 Minuten?
Also ich war zumindest nicht überrascht davon, wie diszipliniert sie aufgetreten sind. Ich meine, ich habe jetzt natürlich nicht so super viele Spiele von St. Pauli gesehen, aber unsere haben sich halt schon, ja, weniger nach vorne eingemischt, als ich es eigentlich erwartet hätte, haben sich wenig Chancen selber erarbeitet, sind auch irgendwie nicht so richtig ins Pressing gekommen. Und St. Pauli stand, fand ich, total gut, hat auch Halbräume gut verteidigt und hat selbst dann eben Ballgewinne gehabt. Und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, dieser hier 12. Mann Innenpfosten, das war natürlich ein Riesenglück für Mainz 05. Mhm. Das war ja schon nach 5-6 Minuten oder so. Und also in der ersten Viertelstunde dann auch eindeutig Chancenübergewicht St. Pauli. Dann muss man sagen, also bei allem Hass auf den VAR bin ich schon sehr froh, dass es diesen Elfmeter nicht gegeben hat, pardon. Aber ja, in der ersten Hälfte kam von Mainz tatsächlich extrem wenig. Also es gab mal irgendwie einen Abschlussversuch von Cassie, aber sehr viel war da nicht. Und in der zweiten Hälfte hat sich das dann aber schon gedreht. Und nicht, weil St. Pauli nachgelassen hat, sondern weil Mainz es einfach dann besser gemacht hat. Sie sind besser ins Pressing gekommen. Lee ist besser in die Räume gekommen, hat sich ganz anders bewegt als Viper. Und so ein Abstaubertor, also weil das war ja im Prinzip eine unglückliche Situation dann auch mit eurem Torhüter, also der mit Amiris Ball da, das ist einfach auch klassisch für Lee, muss man sagen. Ich habe das gestern der New York-Freundin schon gesagt, weil die meinte, also es ist aus St. Pauli-Sicht so super eklig gewesen, dann auch noch ein zweites Tor zu kriegen in einem Spiel, wo man eigentlich das Gefühl hatte, man war die ganze Zeit irgendwie nah dran. Aber in Mainz freut man sich für Paul Nebel natürlich mega, weil das ist ja ein NLZ-Eigengewächs und hat ja letzte Saison auch gegen euch gespielt, weil er 2 Jahre an den KSC eben ausgeliehen war. Von daher gesehen kennt ihr den ja vielleicht auch schon so ein bisschen und dass der jetzt nach einem langsamen Start, wo sich viele schon gefragt haben, Mensch, wieso kriegt er nicht mehr Spielzeit? Und aber Henriksen immer gesagt hat, ne, man muss auch gucken, auf welchem Stand wer wann ist und wie man die Leute ranführt. Und jetzt, wo er eben so regelmäßig spielt, sich auch so toll zeigen kann und solche Tore schießt, das ist einfach dann tatsächlich einfach was fürs Herz.
Das glaube ich und tatsächlich würde ich den zweiten Treffer, ich meine, du musst ja dann einfach aufs 1-1 gehen aus St. Pauli Sicht und wenn dann noch der zweite Treffer fällt, dann ist das halt so, weil die Punkte kriegst du sowieso nicht. Nee. Und von daher, ja, es ist halt so unglücklich, weil so, also richtig gefährlich war der Schuss eigentlich nicht und dann lässt Vasil den nach vorne abklatschen, also jetzt beim 1-0 und dann ist Lee halt da und nutzt die Chance halt und das ist dann halt wieder das, was wir in einigen Spielen die Saison schon lernen mussten. Wenn du halt selber nicht triffst und dann auch noch einen Fehler machst, wird dieser Fehler halt umso härter bestraft, wenn du selber noch keinen Treffer hattest. Wenn der in der 6., 7. Minute oder was das da von Weißhaupt, wo der dann in den Pfosten geht, wenn der drin ist, wird es natürlich ein ganz anderes Spiel. Das wird uns dann mehr in die Karten gespielt und wo wir es gerade schon ein bisschen von Statistiken hatten, wenn St. Pauli in Führung geht, haben sie die Saison noch kein Spiel verloren. Mhm. Und wenn sie in Rückstand geraten, geht's meistens mit 0 Punkten nach Hause. Von daher war das auch wieder sinnbildlich, auch was die Statistiken angeht gestern.
Aber dabei gab es ja sogar in der zweiten Hälfte noch Chancen. Also ich meine jetzt nicht irgendwie 100-prozentige, aber hier Irvine, Eggestein und so gegen Ende der Partie. Also es ist jetzt nicht so, dass St. Pauli da irgendwie aufgesteckt hat und dass man das Gefühl hatte, die versuchen es nicht bis zur letzten Minute.
Nee, am Versuch scheitert es auch selten. Also es ist mehr dann mehr, dass die Versuche keine Früchte eintragen sozusagen. Es waren sicherlich Sachen dabei, die dann mit ein bisschen Spielglück vielleicht auch noch reingehen und dann hätten sich sicherlich beide Seiten auch offen 1-1 einigen können. So ist es aber leider nicht gekommen. Ding Dong, Werbung. Auch im Jahr 2025 unterstützt die Kehrwieder Kreativbrauerei das VDS-NDS-Team bei seinem Podcast. Ganz frisch eingetroffen bei Kehrwieder ist das Kehrwieder Bunthaus Senatsbock 2025. Es verspricht eine harmonische Komposition aus fruchtigen Heidelbeer- und dunklen Schokoladennoten, die von zartbitteren Kakaoaromen und einer dezenten Karamellnote abgerundet wird. Das limitierte Senatsbock 2025 ist ab sofort bei Kehrwieder erhältlich und wenn ihr Interesse daran habt, solltet ihr schnell sein, denn die Vorräte sind begrenzt. Dieses und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Auch wenn unser Trainer in der PK vor dem Spiel gesagt hat, dass die Sache mit Zart und Chor ist gegessen und Chor hat sich bei Zart entschuldigt, bla bla bla, was man halt so sagt. Ich glaube, auf den Rängen sah das gestern ein bisschen anders aus. Zumindest ich habe mir genau ausgeguckt, wo denn die 31 Grad so rumläuft.
Ja.
Und er hat seinem Namen wieder alle Ehre gemacht und sich die 10. Gelbe abgeholt.
Wobei man fairerweise auch sagen muss, also das war schon dann auch so eine witzgelbe Karte. Also ich fand gestern, dass der Schiedsrichter in beide Richtungen teilweise so ein bisschen ohne Übersicht agiert hat. Also da gab es Situationen, wo ich mir wirklich gedacht habe, wieso gibt's da eigentlich kein Eingreifen? Und gleichzeitig hat er dann aber in beide Richtungen teilweise auch ausgeteilt oder abgestoppt, wo ich so dachte, also finde ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Und auch dann beim nochmal Nachschauen am Fernseher, ich fand, der hatte jetzt nicht seinen besten Tag. also die Chor hat, ich habe das in der Sendung vor dem Spiel schon gesagt, er hat diese Saison auch durchaus etliche Situationen oder einige Situationen schon gehabt, wo er um eine Karte drumherum gekommen ist und er hat einige sehr verdiente Karten bekommen, aber die gestern war, weiß ich nicht, hat sich der Schiedsrichter vielleicht ein bisschen irgendwie mitreißen lassen von der Stimmung. Also sagt man so natürlich nicht, aber die fand ich ein bisschen lustig.
Ja, die Gedanken des Felix Zweier sind manchmal unergründlich.
Ja.
Ist jetzt nicht der, also kommt jetzt nicht in meinen Top 5 meiner Lieblingsschiedsrichter, sage ich es mal so ganz vorsichtig.
Nein, warum denn möchtest du da über irgendwas sprechen? Nein, das machen wir jetzt natürlich nicht ab.
Würde eine eigene Sendung fressen, glaube ich. Ja gut, am Ende glaube ich nicht, dass er am Ende spielentscheidend war mit seinen Entscheidungen.
Nö.
Dominik Kohl hat jetzt das große Glück, nicht zum Konstrukt nach Leipzig fahren zu müssen.
Genau, ist aber doch auch schön. Vielleicht war es ja Absicht, weißt du, dass er sich gedacht hat, boah, Leipzig an Fasnacht, da bleibe ich mal lieber zu Hause.
Da ich ja vor kurzem erst in Leipzig war, kann ich diesen Gedanken sehr gut nachvollziehen. Gut, hast du noch was zum Sportlichen oder sollen wir es damit soweit bewenden lassen?
Nö, können wir gerne bewenden lassen. Wir müssen dich ja auch nicht weiter quälen. Das war ja kein schöner Nachmittag für euch.
Ja, der Nachmittag war sowieso anders als andere Nachmittage, sagen wir es mal so. Also als wir dann letztendlich mit dem VW-Bulli sind wir angereist, waren vorher noch bei Schott Mainz, nebenan beim Griechen. haben uns da noch gestärkt. Liebe Grüße an das Olympia, war sehr lecker.
Da war ich neulich auch, sehr lustig. Die sind sehr gut, ja.
Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Genau, sind dann von dann rüber und war noch ein großes Hallo dann auf dem Vorplatz, Gästeparkplatz. Da wurde ja auch irgendwie auch im Vorfeld gegrillt. So irgendwie da eine Gruppe organisiert, als dann so die ersten Asterixe und Obelixe am Gästeblock vorbeiliefen, habe ich gedacht, okay, das wird heute ein bisschen anders als sonst. Und ja, hat natürlich jetzt aus dem Gästeblock im Stadion nicht so allzu viel von mir bekommen, wie viele Menschen auf den Rängen verkleidet waren, aber das Programm war ja schon sichtlich auf Fastnacht.
Ja.
Nimm uns mal mit, was haben wir da alles zu sehen und zu hören bekommen?
Also da ich ja relativ spät erst im Stadion war gestern, kann ich dir das im Detail gar nicht sagen. Also was auf jeden Fall halt so ist, ist, dass am Heimspieltag rund um Fasnacht und da eben am eigentlichen Fasnachtswochenende das Auswärtsspiel ist, es zum einen die Fasnachtstrikots gibt bei den Spielern, die man ja gesehen hat, die immer heiß diskutiert sind. Entweder findet man sie fürchterlich oder man findet sie fantastisch. Es gibt selten irgendwas dazwischen. Und dann gibt's halt auch noch so ein bisschen ein Programm mit Garden und mit Musik. Und es war ja auch voriges Wochenende tatsächlich eine Fasnachtssitzung im Stadion. Also auch das gibt es seit ein paar Jahren, dass eben an einem Wochenende eine komplette Fasnachtssitzung da Open Air abgehalten wird. Es ist wohl, sagt man zumindest immer, die größte Open Air Sitzung, die es da irgendwie so gibt. Genau, die Fasnacht ist ja hierzulande die fünfte Jahreszeit und natürlich geht es darum, Spaß zu haben, aber trotzdem gibt es den schönen Spruch, die Fasnacht ist ja ernst Sach. Also das bedeutet, die Menschen, die da irgendwie aktiv sind, sei es in irgendwelchen Vereinen oder dann eben auch in der Garde oder so, die nehmen das natürlich alles sehr, sehr ernst. Und das ist auch eine wichtige Angelegenheit. Das sind wichtige Tage, sind ja nicht nur die Fasnachtstage selbst, sondern die Kampagne geht ja über Wochen mit eben Sitzungen und allem Möglichen. Und immer an diesem Heimspielwochenende rund um die Fasnacht fließt es dann auch so im Stadion zusammen. Und viele Leute haben da ein sehr großes Herz für. Es gibt auch Leute, die sich damit nicht anfreunden können. Die müssen da dann halt durch. Und für Gästefans ist es halt, glaube ich, je nachdem, wo sie herkommen, ist der Kulturschock eben unterschiedlich groß. Aber ja, also ich finde, es hat schon was. Ich bin selber gar nicht irgendwie eine große Fasnachterin. Ich hatte das, glaube ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht alles doppelt aus der Sendung vor dem Spiel, aber ich komme ja aus dem hessischen Odenwald und habe jetzt keinen super engen Bezug zur Fasnacht, aber ich kann dem an so einem Tag schon was abgewinnen, aber einfach, weil ich es halt cool finde. Also unter anderem, was man auch auf dem Rasen gesehen hat, sind diese Schwellköppe, die sind halt ein wichtiger Bestandteil der Mainzer Fasnacht, sind diese riesen Köppe, die da jemand halt auf seinen Schultern transportiert, sodass er halt aussieht wie diese Figur. Und wenn man sowas noch nie gesehen hat, also meine kleine Stadionbegleitung kannte die auch nicht, der war ganz interessiert, wo die Leute denn da rausgucken und wie man sowas schleppen kann. Und das ist schon auch, also eine Aufgabe. Das kann man auch nicht einfach sich aufsetzen und losmarschieren, sondern das muss man trainieren und so. Und Ja, ist ein kleiner Einblick in die Mainzer Fasnacht, den ihr da gestern bekommen habt, ob ihr wolltet oder nicht.
Das stimmt, also die sind mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Das war dann, glaube ich, auch beim Einlaufen war da auch eine Person ganz vorne mit diesem riesigen Kopf.
Und in der Halbzeit waren auch welche.
Das kann gut sein, ja. Ich glaube, da habe ich mich dann mit anderen Dingen befasst als mit dem Geschehen auf dem Rasen, weil es auch in anderen Stadien manchmal so ist, dass man da nicht viel verpasst, sagen wir es mal so. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, euer Stadionsprecher hatte auch so eine, ja, nennt man das Narrenkappe oder wie nennt man das, diese leicht spitz zulaufenden. Er sah auf jeden Fall aus, als hätte er sich speziell des Spieltages so gekleidet.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob du da schon im Stadion warst. Er sagte dann auf jeden Fall was in diesem typischen Sing-Sang, wo wir im Blog schon gesagt haben, gleich kommt Tete oder so. Ja, das ist alles nicht despektierlich gemeint. Ich kann das alles akzeptieren und sollen auch alle Leute machen, aber ich hatte halt keinen Bezug zu und deshalb ist meine Schilderung wahrscheinlich auch wenig von Expertise geprägt. Auf jeden Fall sagt er dann was, aber das Einzige, was ich verstanden habe am Ende, war, dass er auf jeden Fall irgendwie sagte, es ist kein Platz für Rassismus oder so.
Mhm. Es war tatsächlich so, dass es haben ja, also ausgehend davon, dass die DFL ja einen Aufruf gestartet hat, demokratisch zu wählen, wie ja viele Verbände, also auch der Deutsche Olympische Sportbund hat sich ja sehr, sehr klar positioniert, nicht nur bitte geht wählen, sondern eben auch bitte geht wählen für die Demokratie und gegen eine Zunahme von rechten Kräften. Und unter dem Hashtag Demokratie haben sich auch viele Vereine eben daran beteiligt. Und bei etlichen Vereinen ist es schon unter der Woche passiert, dass sie zum Beispiel kurze Videoclips von Spielern ins Netz gestellt haben, die zur Wahl aufrufen und eben auch zu einer demokratischen Wahl. Und Mainz 05 hat das so ein bisschen kombiniert mit dem Fasnachtsspieltag. Das heißt, die haben irgendwann Ende der Woche mit Mitarbeitenden, aber auch mit SpielerInnen dieses große Graffiti, das ist wahrscheinlich auf eurer Seite nicht zu sehen gewesen. Wenn man also auf der 05-Seite zum Stadion gelaufen ist gestern, war da ganz groß aufgesprüht Mainz ist bunt. Mhm. Und sie haben eben auch einen Clip veröffentlicht mit einem Wahlaufruf und haben das auch komplett durch den Spieltag getragen. Also auch in der Pressekonferenz ist das von der Pressesprecherin, von der Silke Bannig, nochmal angesprochen worden mit dem Aufruf zur Wahl. Und das eben ist im Stadion auch nochmal passiert. Also dieses, das ist natürlich dann auch wichtig, dass beides Platz hat, auch wenn es um den Fasnachtsspieltag geht. Und im Endeffekt ist es ja auch was zusammenpasst, weil natürlich gab es in der Mainzer Fasnacht auch problematische Figuren und Personen, wie leider ja überall vor, ich sag mal, knapp 100 Jahren. Aber es gab eben natürlich in der Fasnacht auch politische Redner, die aufgestanden sind gegen das, was da passiert ist. Und von daher ist das auch eine sinnige Kombination und Wahlaufrufe für demokratische Parteien sollten man, also gibt's ja, kann man sowieso nicht an genügend Orten irgendwie machen.
Das stimmt auf jeden Fall. Also dann eine gelungene Kombination aus, wie nennt man es denn, Brauchtum und politischer Einstellung sozusagen.
Mhm.
Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Wie gesagt, ich habe nicht genau verstanden, was er sonst noch gesagt hat, aber was dann auch noch positiv zu bemerken war, als er sich dann an uns wandte, ich hatte das vorher auf Social Media, wurden wir schon darauf vorbereitet, dass es ein bisschen anders läuft als in manchen anderen Stadien, wo das ja teilweise wird die Aufstellung ja einfach nur runtergerattert vom Gästeverein. Mhm. Und bei euch war das dann sehr interaktiv, nenne ich es mal. Und er hat ja nur den Vornamen vorgelesen und der Gästeblock hat dann mit dem Nachnamen geantwortet. Das fand ich sehr charmant. Das habe ich so noch nicht gehabt, glaube ich.
Also das ist tatsächlich was vor vielen, 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 vielen Jahren Klaus Hafner, der langjährige Stadionsprecher, eingeführt hat und was Andreas Bocchius, der jetzt auch schon seit ein paar Jahren Stadionsprecher ist, so übernommen hat, ist zu Zweitliga-Zeiten natürlich noch passiert und ist so ein Thema, was in Mainz selbst, ich sag mal, unterschiedlich betrachtet wird. Ich finde, man kann die Rivalität darauf beschränken, dass man also Anpfiff und Abpfiff, ne, von daher gesehen, ich finde sowas positiv. Ich finde, man muss nicht im Stadion schon irgendwie so folkloristisch irgendwie gegeneinander gehen, sobald beide Seiten drin sind. Es gibt aber durchaus auch unter den Fans Leute, die sagen, also das ist irgendwie albern und das sollte man so nicht machen. Aber ja, also wie gesagt, ich bin da auf der BefürworterInnenseite. Ging halt einfach immer darum, also Klaus Hafner hat immer gesagt, wir sind halt gastfreundschaftlich, das gehört sich so, wir sind, genau. Wir begrüßen die Gäste freundlich. Wie wir sie verabschieden, haben sie selbst in der Hand. So.
Okay, aber zumindest am Anfang ist man sich erstmal freundlich gesinnt sozusagen.
Genau.
Nee, fand ich auf jeden Fall sehr angenehm. Einzige ist dann halt, dass er manchmal ein bisschen zu schnell war, weil ja manche Spieler bei uns auch noch den Beinamen Fußballgott in sich tragen. Da war er dann schon, als Irvine noch als Fußballgott betitelt wurde, war er schon bei Eric Smith angekommen. Nee, fand ich insgesamt sehr angenehm.
Das ist aber übrigens eine lustige Geschichte wiederum bei der Mainz 05 App, weil du sagst, also bei euch haben sie teilweise den Zweitnamen Fußballgott, dass in der 05 App bei den Torschützen wirklich immer sämtliche Vornamen der Spieler angezeigt werden. Ich weiß überhaupt nicht warum. Und da lernst du dann mal, was die Spieler teilweise für lustige zweite oder vielleicht sogar dritte Vornamen haben. Außer Fußballgott natürlich.
Ja, das ist dann manchmal, weiß man nicht, was da die Eltern sich für kreative Gedanken vorher gemacht haben oder eben auch nicht.
Ah, ich muss da ganz still sein.
Aber wir schweifen ab, wollte gerade sagen, das genau. Thema. Ich habe nur den einen Vornamen, das macht sich ganz einfach. Gut, dann sind wir ja noch ein bisschen auf den Rängen, würde ich sagen. Und da ist mir aufgefallen, dass es bei der Heimkurve, sozusagen also die quasi direkt uns gegenüber, vor allem so ein kleines Fenster gibt. Das kann man auch schön am Titelbild sehen. Da habe ich die kleine Pyro-Aktion gewählt, wo man ziemlich gut sehen kann, welcher Bereich sich so eher als ja Ultra oder auf jeden Fall aktive Szene, danke, definiert. Stimmt da mein Eindruck, dass das so vor allem dieses kleine Rechteck ist, was so hauptsächlich für den Support verantwortlich ist?
Ja, genau. Also das ist mittlerweile so ein bisschen auf zwei Blöcke verlagert. Also natürlich ist generell, das ist ja aber auch keine Mainzer Besonderheit, ist so, dass sicherlich die komplette Stehtribüne sich als Support intensiver versteht als jetzt die anderen Bereiche. Aber dann gibt es da eben nochmal den kleineren Bereich, wo dann auch die verschiedenen Ultragruppen zusammenkommen. Wobei man sagen muss, je nach Spiel kann schon auch auf der sogenannten Gegengeraden, also gegenüber von der Haupttribüne in bestimmten Bereichen nochmal ein bisschen mehr los sein. Aber der organisierte Support genau ist da in dem Bereich, den du auch identifiziert hast.
Ja, da kann man ja an dieser Stelle dann nochmal den Artikel von Nina erwähnen, den sie veröffentlicht hat. Ich glaube, kurz nachdem du mit Kasche gesprochen hattest, da kann man dann nochmal genau gucken, welche Gruppen sich denn da dann offensichtlich, wo wir das jetzt genau verorten können, wo man sie dann im Stadion findet und wie die sich nennen. Gut, ich habe soweit zum Stadion nichts mehr. Mir ist auch nichts irgendwie besonders positiv oder negativ aufgefallen. Was man vielleicht noch ergänzen kann, dass es eine extra Schlange oder einen extra Einlass für weiblich gelesene Personen im Gästeblock gab. Das ist auch eine Sache, die ich immer befürworte, wenn es sowas gibt und das dann auch gut funktioniert. Und ja, Einlasssituation sonst, so wie man es oft hat, der eine Ordner guckt ein bisschen genauer, der andere ist schon mit einem kurzen Körperkontakt zufrieden. Also da war, glaube ich, von bis alles dabei, aber es mir jetzt nichts zu Ohren kommt, dass da Leute irgendwie besondere Schwierigkeiten hatten. Also da alles so, wie man es halt kennt. Und was mir noch positiv in Erinnerung geblieben ist, gerade auch mit den Eindrücken von einem Produkt aus Leipzig, man wird nicht ganz so krass beschallt bei euch, wie es in manch anderen Stadien ist. Mhm. Also die, vielleicht lag es auch daran, dass ich den Stadionsprecher nicht immer gut verstanden habe, weil es eben nicht so unglaublich laut war, wie man es aus anderen Stadien kennt. Das ist mir noch positiv aufgefallen auf jeden Fall.
Sehr schön.
Gut, dann könnten wir eigentlich den Spieltag gestern und das Drumherum und so weiter abschließen und wenn du magst, noch einen kleinen Ausblick wagen auf das, was auf unsere beiden Vereine in den nächsten Wochen so zukommt.
Ja, ich glaube, das ist ja relativ eindeutig, also dass es bei euch natürlich wahrscheinlich bis kurz vor Schluss darum gehen wird, die Klasse zu halten, auch ein bisschen abhängig davon, was die anderen Vereine da unten noch machen. Ich kann es nur noch mal sagen, bin ja nicht so eine, im Gegensatz zu dir, fleißige Auswärtsfahrerin, aber ich bin sehr gerne da auf St. Pauli gewesen im Hemdspiel und finde, dass das insgesamt als Verein und auch von der ganzen Haltung und Einstellung eine Bereicherung für die Liga ist und hoffe insofern, dass ihr drin bleibt. Und ja, bei Mainz muss man sich jetzt wohl tatsächlich mal mit dem Thema Europa beschäftigen und es scheint ja auch so zu sein, dass die sportlich Verantwortlichen da Bock drauf haben. Ich bin da immer super zwiegespalten, weil ich schon eben auch jetzt beispielsweise auf Heidenheim schaue und was die diese Saison für Kämpfe haben. Aber natürlich kann man sowas immer nicht 1:1 übertragen. Und ja, wahrscheinlich, wenn man nach 23 Spieltagen die Klasse gehalten hat und noch 11 Spiele vor sich und dann nicht sagt, jetzt wollen wir aber nach Europa, also wann sollte es sonst passieren? Insofern, ich bin da, man merkt das immer sehr reluctant bei dem Thema, aber okay, dann ist jetzt also Europa das neue Ziel. Was soll man denn auch anders machen?
Ja, unterschiedlicher könnten die Ausgangspositionen nicht sein. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, weil es ja gerade zu Jahresbeginn, auch mit dem Sieg gegen Union unter anderem und so, es schickte sich ja an, eine recht solide Rückrunde zu werden, so dass man vielleicht nicht erst am 34. Spieltag Klarheit darüber hat, ob es denn nächstes Jahr auch in der Bundesliga weitergeht oder nicht. Jetzt ist es leider wieder so, dass man, wie du schon so richtig sagst, eher gucken muss, dass es am Ende dafür reicht, zwei, mindestens besser noch drei Teams zu haben, die in der Tabelle unter einem gelandet sind. Ja, wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen alles andere als einfach. Wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Dortmund vor der Brust. Dann fahren wir nach Wolfsburg und dann kommt die TSG aus Hoffenheim. Das ist gerade das dritte Spiel da sicherlich eins, wo man punkten muss, weil je nachdem, wie die bis dahin noch weiter gepunkt haben oder nicht, ist immer so ein bisschen, man schielt ja dann auch ein bisschen mit auf die Konkurrenz und guckt, was die so machen. Jetzt fängt auch noch Bochum an, Punkte zu sammeln. Das ist ja alles völlig verrückt. Von daher kann man gar nicht sagen, wie das jetzt in den nächsten Wochen so weitergeht. Dortmund auch so eine Wundertüte, mal verlieren sie 0-2 gegen Bochum, dann gewinnen sie 6-0. Also irgendwie alles sehr seltsam. Ja, für euch steht jetzt erstmal, also für dich dann besonders, hast du erstmal ein bisschen Wartezeit, bis du wieder ins Stadion in Mainz gehen kannst, weil das ist erst am 15. März das nächste Heimspiel. Vorher geht's, wie wir eben schon angesprochen haben, ohne Dominik Kohr nach Leipzig. Und dann fahrt ihr nach Gladbach und dann kommt erst das Heimspiel gegen Freiburg. Wie blickst du, mal abgesehen von den allgemeinen sportlichen Ambitionen Richtung Europa, auf die nächsten Pflichtspiele der Mainzer?
Ach, also ich finde, man kann in der aktuellen Situation und da es ja auch außer Stefan Bell mit seiner Langzeitgeschichte also jetzt nicht irgendwie größere Ausfälle gibt, auch wenn jetzt Dominik Kohr fehlt gegen Leipzig, aber man hat ja in der Verteidigung also wirklich noch eine Luxussituation auf der Bank. Man kann schon in die Spiele reingehen mit dem Vorhaben, also mal mindestens zu punkten, aber durchaus auch zu gewinnen. Also Leipzig hat jetzt auch keine total komplikationslose Situation. Im Gegenteil, wieso sollte man nicht nach Leipzig fahren und einfach mal 3 Punkte holen? Tut man ja allen anderen auch einen Gefallen mit. Und Gladbach, gut, das war jetzt natürlich gestern ein extrem unglückliches Spiel für die da zu zehnt. Finde ich es immer ein bisschen schwierig auszurechnen. Wir haben in Gladbach schon sehr, sehr unterschiedlich ausgesehen. Aber also ich sag mal, man kann aus den 3 Spielen schon 7 Punkte holen als Mainz 05 in der aktuellen Verfassung.
Ja, würde ich dir tatsächlich überhaupt nicht widersprechen. Also auch wir haben in Leipzig nicht schlecht ausgesehen zum Beispiel. Gladbach war, glaube ich, ein 2-0, als wir da zu Gast waren aus Sicht der Heimmannschaft. Aber auch da, ja, waren auf jeden Fall beides so Spiele, wo ich dachte, ja, man hat auch ganz gut mitgehalten. Von daher sollte das als Mainz 05 erst recht möglich sein, sich da auch was Zählbares mitzunehmen. Und ja, wir werden das aus der Ferne beobachten und schließe mich deinen Wünschen an, dass es für St. Pauli am Ende reichen wird und wir uns dann nächste Saison dann auch wirklich mal in Persona treffen können, weil beide noch in der gleichen Liga spielen.
Das wäre schön.
Gut, dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Du hast heute am Wahltag noch wichtige Aufgaben vor dir und von daher danke für die beiden Gespräche. Einmal mit Kascha, einmal mit mir und ja, wir hören uns sicherlich irgendwann dann bald wieder. Mach's gut.
Ja, sehr gerne. Ciao. Und weiter vor allem Arbeit!